gegebenem Anlass ist heute und eigentlich in den letzten 14 Tagen ja furchtbar viel gesprochen worden. Und Sie alle haben wahrscheinlich irgendwelche Aktien verloren oder auch nicht. Insofern ist es also mal interessant zu hören, was einmal der Verein Regionalgeld Schleswig-Holstein, zu dem also Falk Münchbacher und ich gehören, zu diesem Thema zu sagen haben. Aber viel wichtiger ist eigentlich zu hören, was Herr Volker Viehoff zu diesem Thema sagt oder sagen kann. Er ist Vorstand, naja, das wird er gleich selbst sagen. Er war Vorstand, er gehört also zu dem inneren Kreis derjenigen, die über Geld Bescheid wissen, die vor allem auch wissen, was Geld ist. Das ist ja auch eine Frage, die bei vielen in Politik und Wirtschaft einfach bisher nicht beantwortet wurde. Die haben das zum Teil als Spielgeld angesehen, sie haben das als, als Amüsement aufgefasst, als Spekulationsobjekt und. Alles das hat eigentlich mit Geld, so wie wir es verstehen und eben auch erklären wollen, sehr viel oder sehr wenig zu tun. Mich persönlich kennen vielleicht schon die einen oder anderen aus unserer Aktivität mit dem Regionalgeld. Ich brauche also zu meiner Person nicht mehr allzu viel zu sagen. Nur so viel, dass ich eben in Kiel studiert habe, in Kiel zur Schule gegangen bin und einige werden das wissen und werden das vermissen, wenn ich das jetzt nicht sage, 1960 im Olympia-Achter mitgerudert habe, mit meinem Bruder zusammen. Der ist übrigens auch hier. Habe ich noch irgendwo gesehen. Ja, also ich habe... Bitte?
Gab es eine Medaille?
Goldmedaille. Gold. Also ich habe meinen Applaus weg. Ich übergebe jetzt mal an Falk. Er ist auch im Verein Regionalgeld Schleswig-Holstein. Danke.
Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat. Ich begreife das Ganze als einen längeren Prozess. Bin ja schon lange mit dem Thema Regionalgeld zugange und habe immer wieder erlebt, dass Leute sagen, ach du, was schnackst du denn? Es läuft doch alles, was soll denn das? Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Jetzt hat inzwischen schon jeder gemerkt, dass da doch irgendwie ein Fragezeichen im Raum steht. Und dadurch haben wir jetzt natürlich auch ein ganz anderes Echo. Und es kann ein sehr spannender Moment sein, dass jetzt auch sich wirklich etwas tut und man überlegt, was können wir eigentlich anders machen? Was können wir erstmal anders denken, anders begreifen, anders machen? Die Vorbereitung zu dieser Veranstaltung selber war schon sehr spannend. Dieses, was wir als kleine Vorbereitungsgruppe hatten, einer fehlt noch, der ist jetzt nicht dabei, und wie wir uns Gedanken gemacht haben und wie sich das sehr schön eingefügt hat, die Anmeldung, mir hat das alles sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt auf den Abend und glaube, dass das wirklich ein bedeutungsvoller Tag heute ist.
Okay, ja, Sie haben schon mal frei. Sie dürfen sich gleich erstmal setzen und ich darf anfangen zu arbeiten. Ja, dann darf ich Sie auch noch herzlich begrüßen. Der Dritte im Bunde, mein Name ist Volker Viehoff. Ich bin als Berater selbstständig seit 7 Jahren und das, was Herr Dr. Schepke eben sagte, Vorstand, das ist in meinem früheren Leben gewesen. Ich war 5 Jahre Mitglied des Vorstandes der Ökobank und habe davor in Deutschland, sage ich schon, sogar in Kiel, so das Bankhandwerk gelernt. Schon spannende Zeiten im Moment. Es sind einfach spannende Zeiten. Es ist schon ein Phänomen, dass wir heute Abend hier überhaupt sitzen. Das ist, allein das ist schon einfach interessant. Und es ist für mich ein Zeichen dafür, dass etwas geschieht, von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Die Einladung an Sie, an uns alle, ist genau mit dieser Haltung heute hier zu sein. Niemand hat eine Antwort, ich übrigens auch nicht, was das Geld ist. Natürlich werde ich auch was dazu sagen gleich, aber das Thema ist so alt, wie es Menschen gibt. Es ist wohl ein Lebensthema, was uns hier am Nerv gerade erwischt. Und von daher gesehen ist die Resonanz auf unseren Aufruf hier Bestätigung und es ist eine Bestätigung der Vermutung, dass es hier um mehr geht als um alles, was wir uns bisher darüber eigentlich erzählt haben. In den letzten Wochen, immer wenn ich mit Menschen zusammen war, nach 2 Minuten hat man über dieses Thema gesprochen. Und es war eine kolossale Ratlosigkeit im Raum. Und unsere Idee heute ist, der Ratlosigkeit vielleicht noch eine weitere Ratlosigkeit dazuzufügen oder vielleicht so mal das erste oder andere an Idee, an Orientierung, an Impuls, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr entsetzen. Das muss ich leider mal so drastisch sagen, hinzuzufügen. Es geht heute darum, auch sehr offen zu sprechen. Der Abend ist strukturiert in drei Teile. Teil 1 ist, es wird ein Impulsreferat von mir sein, das würde ich gleich halten. Was sozusagen das Thema mal so richtig in die Luft wirft. Das wird vielleicht dem einen oder anderen, der sehr tief in diesen Themen schon drin ist, sagen, das kenne ich alle. Andere werden sagen, das habe ich nie gehört. Das wird vielleicht auch ein bisschen drastisch sein. Vielleicht wird der eine oder andere auch sagen, ja, das geht jetzt noch wirklich ein bisschen zu weit. Ne? Vor allem diejenigen, die vielleicht mit Geld beruflich zu tun haben. Könnte sein. Daraufhin wird sich eine Gesprächsrunde, die wir organisieren werden, da werden wir einen kleinen Umbau machen, das sage ich Ihnen dabei dann an, wo wir alle zusammen überlegen, ja, was ist es denn eigentlich? Oder was bewegt mich? Welche Ängste sind da? Welche Hoffnungen, welche Wünsche, welche Gedanken, Impulse? In einer speziellen Form, die ein Miteinander und kein Gegeneinander, also keine Diskussion im klassischen Sinne sein wird. Und als letzten Teil werden wir dann den Raum nochmal weit aufmachen und gucken, gibt es Ideen, Gedanken, Initiativen, Wünsche, was man denn anfangen will oder wo man mitmachen möchte. Schon klar geworden, die beiden Herren von der Canvas-Initiative, von der hiesigen Regionalgeld-Initiative sind hier und sind, glaube ich, noch weitere Mitstreiter hier, die natürlich auch zu Informationen bereitstehen. Also wir haben auch die Möglichkeit, uns gleich vor Ort hier kundig zu machen. Gut, ich werde jetzt mal ins Rednerpult wechseln und dazu setze ich mir ein anderes Mikrofon auf den Kopf, weil das einfacher ist. Okay, ist das okay? Hörbar? Gut. Ich bekam gestern eine Mail von einem der Mitinitiatoren, die sich mit diesem Thema in den letzten Tagen viel beschäftigt haben. Und ich las das und sagte, das ist ja irre, das kann ja gar nicht wahr sein, das passt ja wunderbar für den heutigen Abend. Und bin hinterher erst darüber gestolpert, dass da was nicht stimmt. Was das nicht ist, werden Sie gleich selber merken, beziehungsweise ist ein kleiner Hinweis in der nächsten Zeit, mit Informationen, die gerade übers Internet kommen, auch behutsam umzugehen. Das ist ja eine Informationsquelle geworden, der man fast immer Glauben schenkt heutzutage. Aber mal genauer hinzuhören. Und jetzt werde ich Ihnen ein Gedicht von Kurt Tucholsky vorlesen. Der eine oder andere von Ihnen kennt es vielleicht. Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen. Aber manche blühen auf, ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben. Treten selbst den Absturz los, den sie brauchen, echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn in Folgebanken krachen, haben Sparer nichts zu lachen. Und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus. Trifft's hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden? Da muss eingeschritten werden, der Gewinn, der bleibt privat, die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredit und das bringt erneut Profite. Hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen. Und das ist das feine Jahr, nicht nur in Amerika. Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen, ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht. Dann wird ein bisschen Krieg gemacht. Wer von Ihnen hat es gemerkt? Derivate, Die gab es noch gar nicht, ist klar. Ist von einem österreichischen Kabarettisten im Oktober jetzt unter einem Pseudonym in die Internetwelt hineingegeben worden und findet reißende Verbreitung als Kurt Tucholsky-Gedicht. Und ich muss gestehen, ich habe auch erst auf zweites Nachfragen das gemerkt. Und das, also ist es trotzdem gut, ne? Ich meine, das Gedicht ist wirklich gut, ne? Aber das hat mir nochmal gezeigt, und das ist auch Sinn der Sache, runterkommen, innehalten, weil die Möglichkeit, jetzt nach allem Möglichen zu schnappen und zu sagen, genau das ist es und stimmt überhaupt und so weiter, die ist recht groß. Gleichwohl, wie soll man das sagen? In einer Informationsgesellschaft gibt es zwei Möglichkeiten, Informationen zu verdecken oder zu vertuschen. Entweder zu überfluten die Leute mit Informationen oder sie halten sie ganz zurück. Die normalen Reaktionen, die wir haben, so war es auch vor einem Jahr, was den Klimawandel angeht, ist 4 Wochen lang werden sie bombardiert mit Nachrichten, bis sie es nicht mehr sehen können. Und dann ist es weg. Und es entsteht das Gefühl, oh, das ist wieder alles in Ordnung. Das ist dann ja so, hoffentlich wird es gut gehen. So ähnlich läuft das momentan. Die Frage ist, ob die wirklichen Informationen, die man braucht, um zu sagen, was passiert hier eigentlich, ob die überhaupt über die normalen Medien zu kriegen sind. So in den Hintergrundkreisen, in denen wir auch unsere Informationen besorgen, bin ich die Tage auf einen Film gestoßen, aus dem wir jetzt eine kleine Sequenz, eine dreieinhalbminütige Sequenz, und am Ende des Vortrags noch eine kleine sehen. Und das, was wir dort hören, spricht für sich. Das ist der Anfang und dann werde ich daraufhin den Vortrag eröffnen. Okay.
Mitte 2007 explodierte das Weltfinanzsystem. Zeitungen und Nachrichtensendungen weltweit waren voll von Berichten über die Ereignisse um die sogenannte US-Krise bei zweitrangigen Hypotheken. Die gigantischen Verluste von Countrywide Financial und American Home Mortgage wurden über Nacht zum Stadtgespräch. Es waren jedoch nicht einzelne Teile des Systems, die zusammenbrachen, sondern das System selbst. Das war kein unvorhergesehenes Ereignis. Einige Tage bevor die Krisenberichte in die Nachrichten kamen, hatte der Ökonom Lyndon LaRouche vor einem internationalen Publikum eine Rede gehalten, in der er das Ende des post-Rooseveltschen globalen Währungs- und Finanzsystems verkündete.
There is no possibility of a non-collapse of the present financial system. None. It's finished now. The present financial system cannot continue to exist under any circumstances, under any presidency, under any leadership, or any leadership of nations. Only a fundamental and sudden change in the world monetary financial system will prevent a general, immediate chain reaction type of collapse. At what speed, we don't know, but it will go on, and it will be unstoppable. And the longer it goes on before coming to an end, the worse things will get.
In der Zwischenzeit begann zwar der Medienrummel nachzulassen, nicht aber der Schrecken in der Finanzwelt. Anstatt jedoch Lyndon LaRouches Initiative aufzugreifen und sein Gesetz zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken zu unterstützen, hatten führende Persönlichkeiten in den USA unter dem Druck von Wall Street Maßnahmen ergriffen, die die Todeszuckungen des Finanzsystems höchstens noch bis zum Jahresende verlängern würden, aber auf Kosten der Bevölkerung. Auf Anweisung der Finanzelite der Londoner City hatten die Zentralbanken der Welt groteske Geldmengen in das System gepumpt. Mit Beginn des neuen Jahres wurden dann allerorten politische Lösungen präsentiert. Präsidentschaftskandidaten, Amtsträger und Ökonomen überschlugen sich geradezu dabei, ihre Stimuluspläne vorzustellen, mit denen das bankrotte System noch weiter künstlich am Leben gehalten werden sollte. 6 Monate, nachdem Lyndon LaRouche das Ende des Weltfinanzsystems attestiert hatte, sprach er am 17. Januar erneut vor internationalem Publikum und legte die volle Tragweite und die Implikationen der Krise dar.
Each day now, since January 3rd, the crisis has been expanding in magnitude at an accelerating rate. What you think is the extent of the crisis today is the measures I take, propose are not taken, will become much worse by an order of magnitude on the next week and the week after that and the week after that until the whole system grinds into a collapse, probably sometime during this year. And I'm talking about a global collapse, not a collapse just in the transatlantic English-speaking economy.
Okay. Was ist Geld denn nun? Wie oft mag diese Frage in den letzten Wochen gestellt worden sein? Oder ist mitgeschwungen in der bangen Frage, ist mein Geld noch sicher? Und wenn ja, wo? Haben die Talkrunden beruhigen können? Waren die Erklärungen des Bankberaters mehr als Beschwichtigung? Haben die Expertenstatements überzeugt? Fand sich in den Gesprächen mit Freunden, Nachbarn, Kollegen Aufschluss und Perspektive? Offensichtlich ist Geld anders. Es scheint es wirklich zu geben, dieses Geldwesen. Und es scheint nicht so eindeutig fassbar, wie wir immer dachten. Was dieses Wesen so schwer fassbar macht, ist die Ambivalenz des Geldes. Da ist zum einen ein undurchschaubares Finanzsystem entstanden, das nun auch Experten nicht mehr verstehen. Und welches offensichtlich ein Eigenleben entwickelt hat, das uns Angst und Bange wird. Und warum? Weil zum anderen Geld uns höchstpersönlich betrifft. Es bestimmt nicht nur unser Leben, es ist in gewisser Weise unser Leben. Wir sind das Geld. Dieser Geldbogen spannt sich also weit zwischen abstraktem Gegenstand der Gesellschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaft, Soziologie, Politologie und Ähnliches und der bei genauer Hinsicht fast esoterisch anmutenden Wirksamkeit des Geldes im konkreten Alltag des Einzelnen. Da gibt es so viele Auffassungen über die Bedeutung und den konkreten Umgang mit Geld, wie es Menschen gibt. Geld ist Leben. Eins scheint jedenfalls sicher. Geld ist sicher nicht das, was wir dachten, dass es das ist. Was jetzt geschehen ist und noch geschehen wird, hat viel damit zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir als Einzelne und als Gemeinschaft über lange Zeit uns einfach keine ernsthaften Gedanken mehr gemacht haben über das Geldwesen. Wir haben es sozusagen laufen lassen. Und wie es jetzt aussieht, ist es dabei ziemlich dubiosen Kreisen in die Hände geraten. Jedenfalls scheinen wir alle mehr damit zu tun zu haben, als uns lieb ist. Es ist jetzt aber nicht die Zeit, Opfer zu spielen, Täter zu beschuldigen oder nach dem Retter zu fahnden. Es kommen Probleme ganz anderen Ausmaßes auf uns zu. Wir müssen Verantwortung neu übernehmen. Die nachfolgende Betrachtung versteht sich als ein Versuch eines Anfangs. Vielleicht geht es in der nächsten Zeit vor allem um Anfänge, nicht um Lösungen. Wir werden noch genug mit den akuten Bewältigungen der kommenden Krise zu tun haben. Um daraus zu lernen, braucht es Besonnenheit und es ist das Ergebnis von sich besinnen. Versuchen wir uns ein wenig zu besinnen, uns zu fragen, was da eigentlich passiert ist. Wie hängt da was zusammen? Und was sind die Konsequenzen? Was kann und muss jeder Einzelne beginnen zu tun? Was geht hier eigentlich vor? Bankenkrise, Finanzkrise, Kreditkrise, Wirtschaftskrise, Gesellschaftskrise. So in etwa der Dominoeffekt des Geschehens. Derzeit kippt der dritte auf den vierten Stein, die Kreditkrise auf die Wirtschaftskrise. Dass die Banken nicht gleich ganz zur Seite weggefallen sind und unser Spiel sofort ausgewiesen wäre, hat unter anderem mit dem guten Krisenmanagement von Kanzlerin und ihrem Finanzminister zu tun. Bundesbankpräsident Axel Weber fand wohl im rechten Moment Gehör. Ein Zusammenbrechen beispielsweise der Hypo Real Estate hätte offensichtlich das Banken-Clearing-System schlagartig zum Erliegen gebracht. Die unmittelbare Folge, kein Geld mehr an den Geldausgabeautomaten. Bei dieser Information seien Kanzlerin und ihr Finanzminister erbleicht. Kein Wunder, daher die Entschlossenheit und das Pathos. Gut gemacht.
Die Regierung hat die akute Bankenkrise vorerst entschärft. Dafür hat sie, wie fast alle Regierungen, ihr sowieso eigentlich schon nicht mehr vorhandenen Mittel auf Jahre bis aufs Äußerste angespannt. Hier geht nichts mehr. Die wirkliche Krise kommt aber erst jetzt. Die Bankenkrise war das Seebeben. Die Finanzkrise das schlagartige Zurückweichen des Wassers. Sie wissen, was dann geschah. Die Krise der Realwirtschaft. Die Welle rollt schon heran. Und hier wird der Staat finanziell keine wirkliche hilfreiche Rolle mehr spielen können. Denn anders als die wendigen Schnellboote der Finanzwirtschaft, die per Knopfdruck irrsinnige Wendemanöver durchführen können, hat die sogenannte Realwirtschaft eher den Charakter eines Supertankers, der sehr langsam und träge auf Steuerungsimpulse reagiert. Und vor allem lange geradeaus fährt, auch wenn das Riff sich abzeichnet oder der Eisberg längst gesichtet ist. Finanzwirtschaft versus Realwirtschaft? Die gedankliche Unterscheidung in Finanzwirtschaft und Realwirtschaft hat einen kleinen Schönheitsfehler. Unsere westliche Zivilisation hat es sich eine Weile zu Lasten der restlichen Welt leisten können, eine Finanzvirtualität ungeheuren Ausmaßes, ein Monster, wie Bundespräsident Köhler es nannte, groß und mächtig werden zu lassen. Dieses Ding hatte scheinbar immer weniger Kontakt mit der wirklichen Welt, der realen Wirtschaft. Jetzt zeigt sich der fatale Irrtum. Die himmelsstürmenden und nun einstürzenden Türme der Finanzgigantomanie schlagen hart auf den Boden der Tatsachen auf. Und da ist sie, die Realwirtschaft, mittelständische Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen und auch der europäischen Wirtschaftskraft ausmachen. Ihnen könnte es jetzt das Rückgrat brechen. Das sieht dann etwa so aus. Es ist abzusehen, dass die Finanzversorgung der mittelständischen Wirtschaft in eine bedrohliche Krise geraten wird. Die Banken als Kreditgeber haben die Kreditzügel fest angezogen und werden dies auch weiterhin tun. Zurückgehender Absatz, Entlassungen, weniger Kaufkraft, weniger Staatsnachfrage verschlechtern die Bonität, machen weniger Kredit unmöglich, weiteren Kredit unmöglich und lösen eine Welle von Unternehmenszusammenbrüchen aus. Vom Automobilzulieferer bis zum IT-Dienstleister, vom Heizungsinstallateur bis zum Biobäcker, vom Landwirt bis zum Spezialmaschinenbauer. Wie konnte es passieren, dass wir die Kontrolle über ein existenziell wichtiges öffentliches Gut, wie die verlässliche Geldversorgung, offensichtlich in die Hände von letztlich Spekulanten gleiten ließen? Das ist denn etwa so, um einen drastischen Vergleich zu gebrauchen, als ob wir die komplette Polizeigewalt an private Sicherheitsdienste geben würden, damit sie unsere Häuser bewachen und wir drinnen feiern können. Jetzt wundern wir uns über das Wummern an der Tür. Draußen stehen die Warlords. Die weltweite Krise der Geldversorgung offenbart neben der plötzlichen Klarheit über die Unklarheit des Systems vor allem eins: unsere sagenhafte Unkenntnis und Naivität. Geld, das unbekannte Wesen. Geld ist wie Gesundheit, wir ahnen sie erst, wenn sie verschwindet. Wie kommt das Geld in die Wirtschaftswelt? Die Banken. Denn es wird nun Banales offensichtlich, an das wir uns nur zu sehr gewöhnt hatten. Die globalisierte Wirtschaftswelt braucht ununterbrochen und verlässlich Versorgung mit Finanzmitteln, bis in den letzten Winkel. Wie der Körper Blut in allen Zellen braucht, ohne jede dauerhafte Unterbrechung. Das Finanzierungsmittel der modernen Wirtschaft ist das Geld der Notenbank als gesetzliches Zahlungsmittel mit Annahmezwang für den Geschäftsverkehr, wie es heißt. Es hat eine quasi Monopolstellung. Das hat durch Effizienzsteigerung des Systems über lange Zeit eine enorme Dynamik sich entfalten lassen. Sie überlegen, die Zahlen kennen Sie wahrscheinlich, dass die gesamten Geldtransaktionen, die tagtäglich, ich weiß nicht, wie es momentan aktuell ist, um den Globus gingen, ja, irrsinnige Summen erreicht haben. Das waren weit über 2 Billionen Euro pro Tag. Davon waren 2% wirkliche Realgeschäfte. Also 2% war der geldliche Gegenwert der tatsächlichen Transaktionen in Gütern, Dienstleistungen und 98% reine Finanzvirtualität. Jeden Tag 2 Billionen. Das System ist super effizient. Aber es hat ein Problem. Denn die Kehrseite ist jetzt die enorme Anfälligkeit, die nun offensichtlich wird. Denn der Zugang zu dem Notenbankgeld, derzeit ist der Euro, für den Einzelnen geht nur über den Umweg des Bankensystems. Die Geldausgabestelle ist die Notenbank. Zugang haben nur die akkreditierten Geschäftsbanken als Geldverteilerstelle und als Geldschöpfungsmaschinerie über Darlehen, Überziehungskredite, Interbankenlinien. Die ersten 60 D-Mark waren 1948 noch umsonst von den Siegern geschenkt. Die noch bestehenden Reichsmarkguthaben wurden abgewertet und in D-Mark Kraft gesetzt auf den Konten der Banken. Auszahlung nur über Banken. Verwendung der Sparguthaben, solange es nicht abgehoben wird, in den Banken. Als Kredit. Jede Einlage erzeugt über das Bankensystem mehrfachen Kreditspielraum. Solange die Sparer nicht kommen, Banken sind der Abrechnungsweg des Wertschöpfungszusammenhangs, so könnte man sagen, durch die wachsende Wirtschaftsleistung, mittels Zufluss aus dem Ausland oder neuer Geldausgabe der Notenbank, um die wachsende Wirtschaft mit mehr Geld zu versorgen, über die Banken. Es kommt nicht von ungefähr, dass es ein eigenes Gesetz über das Kreditwesen gibt. Dieses hatte früher sehr klare Prinzipien, die einen weiten Spielraum für regionalen und sektoralen Gestaltungsspielraum schufen. Fast ein schmales Büchlein vor 25 Jahren. Heute ist das Kreditwesengesetz ein dicker Wälzer, der sich in unzählbaren Handlungsverordnungen verstrickt hat. Die Regelungswut hat fatale Folgen. Selbst die Bankenprüfer übersehen in diesem Gewirr die wirklichen Risiken. Wie kann sonst eine Sachsen-LB oder eine IKB aus Versehen pleite gehen? Wie kann man so etwas Gravierendes übersehen? Weil die Aufmerksamkeitskraft des rationalen Verstandes vermutlich schon so ermüdet ist. Der Weg in die Systemkrise. Wo war noch der Auslöser dieser Zusammenbrüche? In der Kreditkrise der Hausbesitzer in den USA. Auslöser dort war der zusammenbrechende Immobilienmarkt, als bei zahllosen Darlehen sprunghaft die Zinsen stiegen und die Krediten immer reihenweise pleite gingen. Zu viel Immobilien, gleichzeitig am Markt, bei immer weniger Nachfolgern heißt starker Preisverfall. Was wieder zur Folge hatte, dass noch mehr Kreditnehmer pleite gingen, als sie ihre Kredite aufgrund fallenden Marktwertes der Häuser nachbesichern mussten und es nicht konnten. Der erste Dominoeffekt. Über Jahre hatten die Geschäftsbanken dort Kredite verschleudert. Wer nicht bei drei auf dem Baum war, hatte ein Haus am Hals, dessen tatsächliche Kosten sich nun wie eine Schlinge zuziehen. Denn der Kredit war anfangs fast wirklich umsonst, kaum Zinsen. Wie konnten das die Banken machen? Sie hatten selber von der US-Notenbank Unsummen an fast kostenlosem Geld bekommen. Das auslösende Datum 9/11. Ich könnte fast sagen, es ist ein Minitekel. Um den Schock des Zusammensturzes der Twin Towers schnell zu überwinden, hatte die Notenbank den Markt mit Geld geflutet, offensichtlich ohne diesen Geldsee wieder planvoll abfließen zu lassen. Doch Geld bei der Bank sucht immer nach ertragbringender Anlage. Da die Blase der New Economy kurz vorher schon geplatzt war, musste ein neues Ertragsfeld gefunden, genauer erfunden werden. Und das war unter anderem der Immobilientraum der Amerikaner. Dort zählt gesellschaftlich offensichtlich nur, wer ein Haus sein eigen nennt, egal wie es finanziert ist. Die enormen Risiken aus diesen Geschäften verkauften die Geschäftsbanken dann gleich weiter. Wie geht denn sowas, fragt der normale Mensch. Seit den 80er Jahren hat sich politisch gewollt, das ist auch eine wichtige Information an die Politiker, die momentan sagen, sie hätten damit nichts zu tun, politisch gewollt und durchgesetzt vor allem von Ronald Reagan und Margaret Thatcher und rechtlich dann abgesichert, einen Raum ganz neue Finanzierungsgestaltungsmöglichkeiten ergeben. In Allianz mit entsprechenden Wirtschaftsschulen, Milton Friedman und anderen, und rasantem Fortschritt in der Datentechnik entstand dann das, was wir heute Finanzindustrie nennen. Und erzeugte natürlich auch die dazu passenden Manager, deren Rohstoff Geld anderer Leute. Das Ziel, daraus viel mehr Geld zu machen und möglichst viel davon selber zu behalten. Der Weg dahin egal, wenn er nur zweckmäßig ist. Der Banker war geboren. Die Ethik eines Bankiers früher sah etwas anders aus. Groß und mächtig geworden ist dieses Investmentbanking aber letztlich durch uns selber, durch den Sparer. Da diese Banken über kein eigenes Privatkundengeschäft verfügten, mussten sie sich die Mittel unter anderem über Geschäftsbanken, Versicherungen, Pensionsfonds besorgen. Woher hatten die noch ihre Mittel? Von uns. Zwar haben wir unseren Banken nicht gesagt, sie sollen mit Lehman Brothers Geschäfte machen. Aber wir haben immer höhere Zinsen haben wollen und für Kredite immer weniger bezahlen. Wir waren noch nicht blöd, oder? Kein Wunder, dass Banken da auf Abwege geraten. Diese Geldindustrie stand also bereit, kaufte die Risiken auf gegen Bares für die Geschäftsbanken, aber mit sattem Abschlag für sich selber, spaltete die Risiken auf und bündelte sie die neu. Wie geht denn sowas? Fragt wieder der normale Mensch. In etwa so. Aus mehreren nach Sachgebieten geordneten Akten wirft man alle Blätter in die Luft und auf dem Boden sortiert man sie dann wieder nach Vertriebs- und Ertragsaspekten in ganz andere Ordner wieder ein. Es sind aber immer noch die gleichen jetzt zusammenhanglosen Zettel. Diese neuen Ordner bekommen aber auch ganz andere Aufkleber, werden aus Gründen der Verkaufbarkeit mit Hochglanzbroschüren umwickelt und mit Siegeln von Ratingagenturen aufgewertet. Diese Ratingagenturen haben etwa den Charakter von Forschungsinstituten, die für Marlboro Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausstellen. Diese edlen Siegel, AAA, sahen dann die Aufsichtsräte von Politikern in der Sachsen-LB, in der IKB, der Bayerischen Landesbank, der West-LB, der HSH Nordbank und sagten sich, na, das ist doch unser Geld wohl sicher. Sparen es und kauften zu guten Zinsen. Nachdem vorher die Investmentbanken für das neu von ihnen geschaffene Produkt einen satten Aufpreis genommen hatten. In der Londoner City gibt es schon lange eine Verachtung für die deutschen öffentlichen Banken. Sie werden dort Stopfgänse genannt, weil man ihnen jeglichen Dreck in den Hals schieben kann. So waren alle zufrieden. Die neuen amerikanischen Hausbesitzer, die endlich wer waren. Die Geschäftsbanken, die mit dem geschenkten Geld Erträge erzielen konnten. Die Investmentbanken, die wieder ein paar Ahnungslose gefunden hatten. Die Landesbanken, die aufgrund abhanden gekommenes Geschäftsmodells wieder Erträge erzielen konnten. Die Finanzminister der Länder über deren Dividendenbeitrag zum Landeshaushalt. Und die kommunalen Kämmerer, da sie als Anteilseigner der Sparkassen über deren Miteigentümerschaft an den Landesbanken partizipierten. Also letztlich die Bürgerinnen und Bürger. Denn die Kita muss finanziert werden, Busse sollen bezahlbar bleiben, nicht jedes Schwimmbad geschlossen, während Lehrerstellen sind wieder gefragt. Nur mal so nebenher. Also das ist zum Beispiel ein Finanzierungsmodell, wie es läuft. Es gibt noch ein sogenanntes Cross-Border-Leading. Cross-Border-Leasing. Auf gut Deutsch, über die Grenzen vermieten. Englisch klingt das natürlich viel spannender, Cross-Border-Leasing. Das ist einfach, das ist der Ausverkauf der kommunalen Infrastruktur an Finanzinvestoren. Da arbeiten 4 bis 5 Banken zusammen über ein, das ist ein Steuersparmodell international. Also für amerikanische Investoren ein Steuersparmodell zum Kauf von europäischen und zumindest deutschen Infrastrukturteilen, also Kanalisation, Wasserwerke, Straßenbahnen, alles, was nicht bei Dreiweg ist, ist eigentlich schon verkauft. Und die Kämmer wurden dadurch gelockt, weil sie, also man nennt das Sale and Lease Back, man verkauft es und mietet es 30 Jahre zurück. Aber man kriegt bei dem Verkauf sofort 4%, so war es in diesem Fall, 4% der Verkaufssumme bar in die Hand. Und das war natürlich für die pleiten Kommunen super Geld. Da haben gesagt, das machen wir. Man wusste nicht, auf was sie sich da einlassen. Nun ist es so, dass im Kleingedruckten, alles auf Englisch, nie übersetzt worden auf Deutsch, zum Beispiel steht, dass die Banken, die dann die Gelder, die dort deponiert werden und mit denen Geschäfte gemacht werden müssen, wiederum AAA-Banken sein. Da die momentan aber reihenweise nicht mehr AAA-Banken sind und die Versicherung ist übrigens auch, ist dann der Leasingnehmer, sprich die Kommune, gefordert und gezwungen, sich eine neue Bank zu suchen. Und die dann dementsprechend wieder zu präsentieren. Das kostet natürlich Unsummen von Anwaltshonoraren und von Übersetzungshonoraren, die das mehrfach auffressen, was man am Anfang an Geld bekommen hat. Man hat sich auf den Berater unter anderem der Deutschen Bank verlassen, die das Zeug verkauft haben. So Konsequenz von diesem Ding ist zum Beispiel, sie haben Kommunen, die können ihre alten Straßenbahnwagen, dürfen sie nicht verkaufen, weil der Investor sagt, kommt nicht in Frage. Oder in Stuttgart war es so, sollte eine neue Brücke über den Neckar geschlagen werden und da hätte man über das Grundstück der öffentlichen Kläranlage, die einem amerikanischen Finanzinvestor gehört, hinübergehen müssen. Hat er gesagt, das kommt gar nicht in Frage, mussten für ein paar Millionen Euro umplanen. Ja, so ist das. Wir können ja mal den Kieler Kämmerer fragen. Ich habe keine Ahnung, wie es in Kiel ist. Fazit. Einerseits wandelt unser eigenes durch Arbeitseinkommen erwirtschaftetes Geld auf der Suche nach Renditemöglichkeiten in irgendwelchen internationalen Finanzpfaden. Andererseits schwappt dieses unser eigenes Geld unter der Kontrolle von Fondsmanagern und Einzelinvestoren als Direktaufkauf von Produktivunternehmen oder der Öffentlichkeit verborgenen Aufkauf der kommunalen Infrastruktur in unser Leben wieder hinein als renditehungrige Heuschrecke. Wir haben sie aber selber hervorgebracht. Und werden auf diesen Umwegen selber zur Nahrung unserer eigenen Maßlosigkeiten. So in etwa funktioniert heute Globalisierung auf verschlungenen Finanzpfaden. Und hier zeigt sich die fundamentale Gefahr und die aktuelle akute Bedrohung für unser Gemeinwesen. In diesem System ist alles mit allem verbunden. Vorteile und Nachteile schlagen nicht nur voll durch. Sie verstärken linear den scheinbaren Nutzen, aber potenzieren den Schaden im Sinne der positiven Rückkopplung. Ein sich selber verstärkender Prozess. Die Idee war, die Risiken aus Gründen der Tragfähigkeit auf sehr viele Schultern zu verteilen, weltweit. Das funktioniert nach dem Versichertenprinzip. Unter einer Bedingung, aber die ist entscheidend. Nicht alle dürfen gleichzeitig krank, beklaut und zum Todesfall werden. Doch genau das geschieht jetzt. Und zwar aufgrund der selber erst geschaffenen Vernetzung. Denn das Schultern von Lasten geht nur, wenn jeder für sich stehen kann. Jeder selbstständig auf zwei Beinen. Hier lehnen aber alle Schultern aneinander. Keiner steht mehr für sich. Da reicht es, wenn einer fällt. Dann haben sie den Dominoeffekt. Jeder hat sich auf den anderen verlassen und steht jetzt verlassen da. Von den Banken ist kurzfristig kaum Hilfe zu erwarten. Im Gegenteil, sie werden die Krise erst recht verschärfen, denn sie liegen auch für lange auf der Intensivstation. Die Rettungspakete der Regierungen haben nur den Exitus verhindert, mehr nicht. Wie nun an Geld kommen, wo doch die Versorgung von Geld derzeit nur über die Banken möglich ist. Derzeit. Geld ist öffentliches Gut. Die Privatisierung der Geldversorgung über den Weg privater Banken gibt es erst seit der Renaissance. Zunehmend wurden Privatiers gebraucht, um die Kriege der Monarchen zu finanzieren und dadurch erst zu ermöglichen. Hier zum Beispiel einige aufschlussreiche Bemerkungen aus dem Munde. Man höre und staune eine Reihe von amerikanischen Präsidenten und Gründervätern, die damit zu kämpfen haben. Beispiel. Die Geschichte zeigt uns, dass Geldwechsler jede mögliche Art von Missbrauch, Intrigen, Betrug und Gewalt genutzt haben, um durch die Kontrolle des Geldes und seiner Schöpfung ihre Kontrolle über die Regierung zu behalten. James Madison. Sollte das amerikanische Volk je privaten Banken erlauben, die Ausgabe ihrer Währung zu kontrollieren, werden die Banken erst durch Inflation, dann durch Deflation den Leuten all ihre Habe nehmen, bis ihre Kinder eines Tages obdachlos auf einem Kontinent erwachen, den ihre Väter einst erobert hatten. Das Recht der Notenausgabe sollte den Banken genommen und dem Volk zurückgegeben werden, wo es rechtmäßig hingehört. Thomas Jefferson. Und hier noch eine. Die Regierung sollte alle Zahlungsmittel und Darlehen herstellen, ausgeben und in Umlauf bringen, die benötigt werden, um die Zahlungskraft der Regierung und die Kaufkraft der Konsumenten sicherzustellen. Durch die Übernahme dieser Prinzipien würden dem Steuerzahler immense Summen an Zinszahlungen erspart. Geld wäre nicht länger der Herrscher, sondern der Diener der Menschlichkeit. Abraham Lincoln. Ich mag amerikanische Präsidenten, vor allem, wenn sie nicht mehr so lebendig sind. Was es jetzt braucht, ist eine Initiative direkt zwischen Bürgerinnen und ihrem eigenen Staat. Beide müssen sich bewegen und sehr ungewohnte Pfade treten, damit das Geld weiter fließen kann. Geld muss neben der Bankengeldschöpfung auch direkt vom Staat an die Bürger fließen können. Und umgekehrt müssen Bürgerinnen ihr Geld selber schaffen können, so wie sie es zur Leistungserzeugung benötigen. Das Effizienzstreben hat zwar ein hochkompliziertes Effizientes, aber aufgrund der Artenarmut der Währungstypen ein enorm brüchiges System geschaffen. Vielfalt ist das Gebot der Stunde. Die moderne Systemforschung liefert dafür exzellente Vorarbeit. Wir stehen vor einer Bedrohung existenziellen Ausmaßes. Es gibt zwei schlimmste Dinge, die eine Gemeinschaft auf lange Sicht verheeren. Krieg und Währungszusammenbrüche. Ein letzter Blick darauf, wie das vielleicht passieren konnte, ist der Ahnung. Die Gründe mögen tiefer liegen, als wir dachten. Es braucht wohl ein fundamentales Umdenken, genauer ein neues Erleben von dem, was wir eigentlich als Realität bezeichnen. Deswegen darf die Dominokette vom Beginn vielleicht zwei Ergänzungen. Ich hatte gesagt, Bankenkrise, Finanzkrise, Kreditkrise, Wirtschaftskrise, Gesellschaftskrise. Am Anfang und am Ende steht aber eine Bewusstseinskrise. Sinnkrise, dass Banken auf Abwege geraten sind, kann nur passieren, dass wir eigentlich nicht mehr wissen, wozu es das gibt. Wozu es Banken gibt, sonst wäre so etwas nicht entstanden. Und dass wir jetzt am Ende, wenn die Gesellschaftskrise kommt, wieder in eine Sinnkrise sind, macht den Kreis vollkommen. Aber eigentlich ist es kein Kreis, sondern eine dreidimensionale Spirale. Also ein wirklicher Fortschritt. Wir lernen. Man kommt sozusagen auf einer höheren Ebene wieder an derselben Stelle an. Aber es ist nicht mehr dieselbe, weil man selber durch Krisen gereifter, fähiger, eben bewusster geworden ist. Dieses Bild mag vielleicht eine Deutungshilfe sein, was gerade geschieht. In Krisen kommt es darauf an, sich tragfähige und kraftvolle Deutungsbilder zu erschließen. Da die gewohnte Ordnung der Dinge sich auflöst und dabei das neue Gestaltungsprinzip immer noch erst gefunden werden will, kann auch die daraus zu schaffende Ordnung noch nicht realisiert werden. Das ist ein notwendiger Schwebezustand, in den wir jetzt eintreten. Hier herrschen andere Regeln vernünftigen Verhaltens, als wenn die Dinge in geordneten Bahnen laufen. Wichtiges Element ist eben die Deutungskraft und die Visionskraft. Das ist nicht an sich schwer, nur ungewohnt, weil unser abendländischer Verstand seit Generationen anders unterwegs ist. Das macht es uns im Moment die Sache etwas problematischer, als sie eigentlich ist. Es kommt jetzt meines Erachtens darauf an, dass die in den letzten Jahrzehnten entdeckte oder wiederentdeckte Wissen um die Realität dieser inneren Entwicklungsprozesse nun in rational formulierbare Steuerungsfähigkeiten übertragen und sich dies in Fertigkeiten anzueignen. Das geht allerdings nur durch eigenes Erleben eines jeden Einzelnen, der dies sich erwerben will. Sonst entstehen nur weitere Hirngespinste. Die Herausforderung besteht also darin, diese Betrachtungsweisen den Machtinhabern des politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurses nahezubringen, sie dafür zu öffnen, sie zu ermutigen und dabei zu unterstützen. Es ist kein unmögliches Unterfangen. Das Hemd ist nichts als Angst, die allerdings massiv und meist verdeckt durch rationalisierende Argumentation. Erfahrungen zeigen aber, wie schnell hier Veränderungen vonstatten gehen, wenn nur ein erster Schritt gelingt. Der Auslöser aber zur Bereitschaft dieses entscheidenden ersten Schrittes ist fast immer die Krise. Nicht umsonst heißt dieses griechische Wort übersetzt Chance und Möglichkeit. Wie kann man konkret beginnen? Wie kann man irgendwie anfangen? Oder womit muss man erstmal aufhören? Wir sehen am Ende dieses Films, den ich Ihnen wirklich anzusehen sehr ans Herz lege, nochmal die zwei Protagonisten, die einfach innerhalb von einer Minute da zwei ganz einfache Statements von sich geben. Das Ding ist aus. Es läuft nicht, Frank.
And if you can say to yourself, I think this is bullshit, and then you can say it aloud to the people who believe in it, you're making it. You're doing fine. But if you can't, you've got to cave in. You've got to, well, I don't want to say that, you know. I agree with you, but I don't want to say that publicly. I've got to go along with this stuff, you know. And that's where the crap comes in.
Reminds me of the Malaysian monkey trap, where they catch monkeys by putting a nut in a jar with a narrow neck. And the neck of the jar is wide enough so that the monkey can reach in and grab the nut, but once he grabs the nut, he can't pull his hand out. And all the monkey has to do to get away is let the nut go and pull his hand out, and then he's free. But the monkey won't do it. The monkey keeps holding on. This is mine. It's mine. I won't let it go. And then whoever put the trap there comes along later, and then they kill the monkey and eat it. And that's essentially the dilemma we're faced with. This paper has no value. This system is bankrupt. If we keep holding on to it, we're only going to destroy ourselves. So the solution is simple. You just have to let it go. And if you let it...
Okay. Leicht gesagt. Bevor wir uns gleich deswegen zusammensetzen, vielleicht noch einen kurzen Gedanken zur Demokratie. Dass wir hier eine Verpflichtung haben. War übrigens interessant. Am Donnerstag war Peer Steinbrück, Finanzminister im Wirtschaftsclub, in dem ich auch bin, hier in Kiel. Er hat vor 220, 230 Unternehmern eine fulminante Rede gehalten. Staatspolitisch spitzen. Er ist ja ein Sozi, ne? Und die Unternehmer sind ja nicht gerade Sozialdemokraten. Die haben Standing Ovations bei ihm gemacht. Er hat ihnen klipp und klar gesagt, was los ist. Er hat ihnen vor allem gesagt, was ihre ethische Verantwortung jetzt dem Gemeinwesen gegenüber ist. Weil wir sonst, er hat gesagt, in einer hochgefährlichen Situation sind. Insofern, Demokratie kennt kein Wegsehen. Ein letzter Gedanke. Demokratie ist immer der freiwillige Zusammenschluss von selbstständigen Menschen. Oder sie hört auf zu existieren. Diese sind bereit, die volle Verantwortung selber zu tragen und auf niemandem abzuwälzen. Diktatur ist die Gefolgschaft von Abhängigen. Sie ist bequem, aber letztlich tödlich. Demokratie ist oft unbequem, aber immer der Bemühung wert, um ein menschenwürdiges Dasein zu gestalten. Kein Zweifel, wir sind in unserer Service-Demokratie sehr bequem geworden. Man könnte fast sagen, deswegen kommt uns jetzt die entsprechende Krise zu Hilfe. Die bankrotten Isländer sprechen vom Ende der Krutkünslodin, der Kuschelgeneration der Designerküchen und Latte Macchiato-Trinkerinnen. Die Party ist vorbei. Und deswegen ist es an der Zeit, sich an der schlichten Wahrheit neu zu erinnern, die vorsichtig formuliert ein wenig in Vergessenheit geraten ist. In einer Gemeinschaft von freien Menschen, die sich im Geiste der Selbstverantwortung und Selbstorganisation zusammentun, ist mehr Kraft enthalten, immer, als es jemals im Kapital sein könnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ja, im Sinne der Selbstorganisation sind Sie jetzt alle eingeladen, sich selbst zu organisieren. Ja, auf gut Deutsch, wir wollen jetzt einen Gesprächsraum öffnen, der also nicht wieder vorne steht einer und dann ist das Auditorium da, weil Sie jetzt selber auch zur Sprache kommen sollen. Und das läuft wie folgt. Wir werden, da die Gruppe etwas zu groß ist, um einen einzelnen Gesprächskreis machen, folgendes sogenanntes Design nennt man das, jetzt aufbauen. Da bitte ich Sie, dass jeder Ihren oder seinen Stuhl in die Hand nimmt. Wir machen einen großen ovalen Außenkreis und Sie können sich also, das ist jetzt wichtig, die Information, sich sozusagen bewusstseinsmäßig von Ihrem Stuhl lösen. Wir üben ja das Loslassen, weil 12 der Stühle kommen in einen Innenkreis. Also wir brauchen 12 Stühle in der Mitte und alle anderen Stühle außen herum. Zwei Ovale, ein kleines Oval, ein großes Oval. In diesem Innenkreis wird Herr Dr. Schepke sitzen und Falk Mönchbach als Experten. Ich werde nur als Moderator dort sein. Und Menschen von Ihnen, die gerne in dem Innenkreis ins Gespräch kommen wollen. Das ist so wie eine Talkrunde. Die anderen sitzen außen herum. Und Sie werden folgendes Phänomen feststellen. Wir haben, das muss ich noch dazu sagen, 2 Sitze bleiben frei. Also drin wird gesprochen, moderiert über die Dinge, so was jetzt wirklich ansteht und Ihnen wichtig ist. 2 Plätze bleiben frei und das läuft folgendermaßen. Wenn einer von Ihnen draußen ist und sagt, ich platz gleich, wenn ich jetzt nicht reingehe und endlich was sagen kann, dann darf der einfach auf einen dieser beiden leeren Stühle gehen und bekommt als nächster das Wort, kann sein Statement abgeben, seine Frage und geht wieder raus. Sie haben sozusagen eine Verbindung vom äußeren Kreis zum inneren Kreis. Sie werden aber auch sehen, dass es ein spannendes Erlebnis für die, die drin sitzen und auch die von draußen. Sie haben eine Einheit, als würde die gesamte Gruppe sprechen. Die Praktikabilität liegt daran, dass Sie in einer Gruppe von 12 Leuten noch gut sprechen können und nicht mit 60, 70, die wir sind. Aber vom Erleben ist es so, als würden wir eine Stunde lang alle miteinander direkt sprechen. Ja, insofern bitte ich Sie jetzt, 2 Dinge zu tun. Erstens, nee, 3 Dinge. Aufstehen, zur Erste. Den Stuhl nehmen, das Zweite. Dementsprechend sehen, wie man das selber organisiert. Das ist schon mal ein tolles Experiment. Ist eine Bürgerinitiative. Und, Moment, ganz wichtig. Wenn Sie noch was trinken wollen, stürmen Sie raus, beziehungsweise da kommen gleich Leute, nehmen Ihre ganzen Bestellungen auf. Die haben uns zugesagt, dass Sie das sehr schnell machen und Sie werden dann hinterher versorgt. Und ich bitte Sie, dass wir so in gut 5 Minuten, 5, spätestens 10 Minuten wieder arbeitsfähig sind. Okay, vielen Dank.